Seid ihr schon mal jemanden begegnet und habt diesen Menschen kennengelernt und habt ihn gut eingeschätzt oder gut zu schätzen gelernt und nach einer Weile habt ihr festgestellt, oh, er ist ja gar nicht das, was er zu sein scheint. Manchmal ist er mehr, als er zu sein scheint. Wir sind schnell dabei, Schublade auf, Mensch rein, Schublade zu. Mit Jesus funktioniert das nicht. Die Menschen versuchen das schon seit jeher, so scheint mir, ihn in irgendeine Schublade zu stecken. Aber Gott, wir wissen, Jesus ist Gott, lässt sich eben nicht in eine Schublade stecken. Und es ist sehr faszinierend, wenn wir uns die verschiedenen Evangelien anschauen, wie die Evangelien jeweils unterschiedlichste Dinge von Jesus aufzeigen. Und es scheint, es hat nie ein Ende. Immer wieder entdeckt man etwas Neues über Jesus, dass er nicht so ist, wie man sich das vorgestellt hat. Oder dass es viel tiefer ist als das, was man sich je hätte drunter vorstellen können. Und Johannes macht sowas Ähnliches. Er stellt diesen Gott vor. Er beginnt nicht bei der Geburtsgeschichte, sondern er beginnt damit, dass Gott auf die Erde kommt. Nicht irgendwie Mensch wird, nicht die Geburt an sich, sondern wie er das im Kapitel 1 beschreibt, zeigt eigentlich, dass der, der auf die Erde kommt, Gott selbst ist. Ich würde gerne in den nächsten Sonntagen eine kleine Predigtserie machen durch das Johannesevangelium, und zwar anhand der verschiedenen Begegnungen, die Gott oder die Jesus dort hat. Also Johannes erstellt sein Evangelium und wir erleben ganz viele Begegnungen. Die Begegnung mit Jesus, mit Nikodemus, mit der Frau am Brunnen, mit Martha und Maria. Und so sind verschiedenste dieser Begegnungen nötig, um mehr von diesem Jesus zu erleben. Und wir wollen den Schwerpunkt nicht auf die Menschen in erster Linie legen, denen er begegnet, sondern Johannes nutzt sie eigentlich, um aufzuzeigen, wer Jesus ist. Und vor allen Dingen, er hilft uns eigentlich damit, Jesus auch zu begegnen und ihn auch kennenzulernen und uns vielleicht auch zu fragen, wie sehe ich ihn? Und das wollen wir in nächster Zeit machen. Ich würde gerne eine grobe Zusammenfassung bis Kapitel 3 machen. Johannes beginnt in Kapitel 1 und stellt diesen Jesus als ewiges Wort vor, als Gott, als Schöpfer. Er stellt ihn als Leben vor, er ist das Leben. Er stellt ihn als das Licht, das in die Finsternis kommt, vor. Er stellt ihn als denjenigen vor, der aus Gott geboren ist, heißt es. Der Sohn offenbart den Vater, heißt es immer wieder. Das heißt, Leben, Licht, Sonne, aus Gott geboren, das sind alles Begriffe, die er hier einführt in diesem Anfangskapitel. Und all diese Begrifflichkeiten, die werden später wieder aufgegriffen. Und in 1. Johannes erklärt er noch gar nicht so viel. Es ist vielleicht eher sogar so, dass man denkt, okay, was bedeutet das alles überhaupt? Das ist so groß, dass man das vielleicht gar nicht so richtig begreift. Und das Schöne ist, in den Begegnungen öffnet er immer mehr ein Stück dieser Worte, die vielleicht erstmal nicht genug Bedeutung für uns haben, öffnet ihn immer mehr und entfaltet, was es zum Beispiel bedeutet, dass Jesus Licht ist oder dass er Leben ist, dass er Sohn ist. Und so erleben wir Johannes oder den Aufbau von Johannes auf eine herrliche Art und Weise. Also das ist eigentlich ein Kunstwerk, dieses Evangelium. Das müsste man wahrscheinlich über jedes einzelne Buch der Bibel sagen. Und hier möchte ich das nochmal explizit festhalten. Und ab Kapitel 2, dort beginnt dann tatsächlich Jesus sich zu offenbaren, und zwar anhand von Zeichen. Also es heißt in Johannes nicht in erster Linie, und Jesus tat Wunder, sondern die Wunder werden Zeichen genannt. Sie sind ein Zeichen dafür, dass der, von dem Johannes in Kapitel 1 spricht, tatsächlich derjenige ist, der Messias, der Sohn Gottes, das Lamm Gottes, wie Johannes ihn auch bezeichnet, der Johannes der Täufer. Und so erleben wir, dass in Kapitel 2 das erste Wunder Jesu berichtet wird. Also das erste Wunder von dem berichtet wird. Und zwar die Hochzeit zu Kana. Dort offenbart er sich als Gott, als jemand, der etwas tut, was niemand sonst tun konnte. Das heißt, hier wird die Herrlichkeit Gottes offenbart, in Jesus Christus. Wir kennen auch dort in Kapitel 2 die erste Tempelreinigung. Das heißt, dieser Jesus kommt und reinigt den Tempel und er spricht davon, dass er sterben und auch verstehen wird. Auch wenn das vielleicht noch gar nicht so richtig sichtbar wird. Die Juden rufen ihm zu, gib uns ein Zeichen, mit welchem Recht tust du das? Wie kannst du es wagen? Und seine Antwort, sein Zeichen ist, reiß den Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Und Johannes sagt, und er sprach von seinem Leib. Also er sprach von Tod und Auferstehung. Und der Schlüssel zu unserem Kapitel 3 oder der Übergang, der beginnt eigentlich in Vers 23 bis 25 des Kapitel 2. Und ab da möchte ich gerne mit uns lesen und ich lese bis Vers 21 im 3. Johannes. Also ein relativ langer Abschnitt. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei, dann könnt ihr dem besser folgen. Kapitel 2 ab Vers 23. Als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, weil sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und weil er es nicht nötig hatte, dass jemand von den Menschen Zeugnis gab. Denn er wusste selbst, was im Menschen war. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so musste der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerichtet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hat das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Entschuldigung, nicht hat, sondern hasst das Licht. Und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Ein langer Abschnitt und eine lange Begegnung. Und es ist nicht die erste Begegnung, aber es ist die erste Begegnung, wo ein Dialog in diesem Ausmaße stattfindet. Und vielleicht habt ihr im Lesen gehört, es ging immer wieder um Licht, Leben, Sohn und all diese Begrifflichkeiten, die Johannes tatsächlich schon eingeführt hat im ersten Kapitel. Das könnt ihr euch gerne zu Hause nochmal einlesen. Da kommt also ein Mensch und begegnet Jesus. Und es ist eigentlich sehr interessant, dass Kapitel 2 damit endet, dass es heißt, Jesus kennt die Menschen. Alle Menschen. Und jetzt wird eingeführt ein besonderer Mensch, und zwar der Nikodemus. Und das heißt hier, es war aber ein Mensch. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir erkennen, so wie Jesus alle kennt, kennt er auch Nikodemus. Und das wird daran sichtbar, dass er die Frage von ihm oder auf die Frage gar nicht so richtig eingeht. Der Nikodemus sagt, ja, hallo, schön, dass du von Gott bist. Du bist ein Lehrer, das wissen wir, ich weiß, wir wissen das. Und die Antwort von Jesus ist scheinbar gar nicht die Antwort auf seine Frage. Aber hier zeigt Jesus oder zeigt Johannes, dass Jesus tatsächlich der Kenner der Menschen ist. Der Kenner ihrer Herzen. Jesus weiß, was im Menschen ist, und Nikodemus begegnet ihm nun. Und der erste Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist: Jesus offenbart das Leben, das von oben kommen muss. Denn Nikodemus ist nicht irgendjemand. Nikodemus ist ein Pharisäer, das heißt, er hat Gewicht in Israel. Er ist ein Oberster, das heißt, er ist ein Führer von Israel. Und es heißt sogar, du bist der Lehrer Israels. Also nicht nur ein Lehrer, sondern es scheint ein sehr wichtiger, wenn nicht überhaupt der Lehrer schlechthin. Also er ist ein religiöser, bibelkundiger Mensch, der das Alte Testament kennt, wenn nicht sogar vieles auswendig kennt. Und der kommt zu Jesus und sagt, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gesandt. Das heißt, die Zeichen, die er gesehen hat, die haben ihn überzeugt, dieser muss von Gott kommen. Es kann nicht sein, dass er diese Zeichen gibt, wenn er nicht von Gott ist. Das ist eigentlich eine wertvolle Erkenntnis, eine wichtige Erkenntnis. Aber die reicht scheinbar nicht aus. Und gerade auch dieser Mann, der so viel weiß, auch Erkenntnis hat, muss verstehen und muss begreifen, das reicht nicht aus, um das Himmelreich zu sein. Das heißt, letztendlich muss er verstehen, der Mensch kann das Leben, das er braucht, nicht selbst hervorbringen. Denn das ist das, was auch einem Nikodemus letztendlich fehlt. Wissen führt nicht in das Reich Gottes hinein. Wissen reicht nicht, auch über Jesus nicht, dass es zur Rettung gereicht. Er weiß viel, scheinbar. Jesus ist von Gott gekommen und Jesus bestätigt das tatsächlich. Aber Jesus sagt, und das ist seine Antwort, wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Also er sagt eigentlich Nikodemus, deine Herkunft, das ist nur Fleisch. Und Fleisch gebiert nur Fleisch. Das bedeutet letztendlich, du kannst nicht zu Gott kommen durch das, wer du bist, was du bist. Nicht durch deine Abstammung, nicht durch das, dass du Israelit bist. Das reicht alles nicht aus. Sondern es braucht Wasser und Geist, heißt es dir. Und hier werden wir, hier haben wir die erste Verknüpfung eigentlich, die Johannes hier tut. Im Johannes hieß es, aus Gott geboren ist Christus. Und hier in Johannes 3 haben wir, von oben geboren aus Wasser und Geist. Also es geht um eine Geburt, und zwar nicht eine fleischliche, auch wenn Nikodemus hier offensichtlich verwirrt ist und sagt, wie kann das denn sein? Ein alter Mann, der kann doch nicht wieder von Neuem geboren werden. Was meinst du damit? Und es ist interessant, dass Jesus hier sagt, du bist ein Lehrer, der Lehrer, und weißt das nicht? Also es scheint tatsächlich nichts Neues zu sein. Nichts, was das Alte Testament nicht schon gesagt hat. Denn sonst könnte er ihm nicht den Vorwurf machen, du bist ein Lehrer, du kennst dich dort aus, warum weißt du das nicht? Also es ist nichts Neues, was Jesus hier bringt, sondern er offenbart eigentlich, was das Alte Testament schon gesagt hat. Das heißt, dieses aus Wasser und Geist geboren werden, ist ein Zitat aus dem Alten Testament, ist ein Bezug zum Alten Testament. Und das finden wir zum Beispiel in Hesekiel 36. Dort spricht der Prophet davon und sagt, dass Gott zu seinem Volk sagt, ich werde dich reinigen. Ich werde dir ein neues Herz geben. Ich werde dir einen neuen Geist geben. Ich werde meinen Geist in dich geben. Also das heißt, immer wieder spricht er davon, ich werde neues Leben geben. Es ist ein Werk Gottes. Und Jesus sagt, das bedeutet es, von Neuem oder von oben geboren zu werden. Das heißt, es ist nichts, was ich mir nehmen kann, nichts, was ich mir erarbeiten oder selbst geben kann, sondern es ist etwas, was Gott geben kann. Und Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, um das zu geben. Das heißt, Jesus führt den Blick auf sich selbst. Das ist der Grund, warum er gekommen ist. Und ab Vers 11 offenbart er dann, wie das möglich ist. Bis dato war es nur, Mensch, du hast ein Problem. Und jetzt offenbart er, wie kann man denn von Neuem geboren werden? Wie kann man denn dieses Leben bekommen? Dass man es braucht, scheint Nikodemus jetzt nun hoffentlich verstanden zu haben. Und ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir verstehen, irgendwann standen wir alle vor dem Punkt, dass wir erkennen müssen, wir brauchen ein neues Leben. Von oben, eine Wiedergeburt. Und dann sagt Jesus, wie? Und der zweite Punkt ist, Jesus offenbart sich als der Sohn, der vom Himmel kommt und erhöht werden muss. Also es braucht etwas, damit das tatsächlich geschehen kann, damit neues Leben gewirkt werden kann. Und ein wichtiger Punkt ist, der Menschensohn ist aus dem Himmel herabgekommen. Also Jesus bestätigt und sagt, ich bin nicht irgendwer, du hast recht, du hast es richtig erkannt, ich bin von Gott. Aber ich bin eben nicht nur einfach ein Lehrer, sondern ich bin der vom Himmel gekommene Menschensohn. Und für die vielleicht dieses Wort schon gehört haben, aber nicht genau wissen, was meint Jesus damit? Er meint nicht damit, dass er Mensch ist. Menschensohn ist ein Begriff aus dem Buch Daniel und es drückt aus, ich bin der Messias. Ich bin derjenige, der kommen soll, um zu retten. Das heißt, er nimmt etwas in Anspruch, was sonst keiner darf. Also er sagt nicht, ich bin Mensch, sondern ich bin der Messias aus dem Alten Testament. Und ich bin tatsächlich von oben gekommen. Und interessant ist, dass hier in diesem Kapitel 3 zweimal etwas mit müssen oder muss vorkommt. Einmal in Vers 7 bei uns, ihr müsst von oben geboren werden. Und dann in Vers 14, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden. Das heißt, wir brauchen etwas und Christus muss dafür etwas tun, damit wir das überhaupt bekommen können. Das heißt, er spricht unsere Seite an, was uns fehlt, und er spricht sein Werk an, was er für uns tun kann. Jesus führt also von der Not des Menschen zu seinem Heilswerk hinzu. Und interessant ist, dass die Begegnung mit Nikodemus, so haben wir es ja genannt, hier aufhört. Also er hat ein paar Mal gesprochen und dann hören wir eigentlich nichts mehr von ihm. Das heißt, danach spricht nur noch Jesus und erklärt, was er alles damit meint. Aber Nikodemus ist eigentlich schon aus dem Fokus längst raus. Und ich glaube, das ist auch für uns ein wichtiger Punkt. Denn es geht bei der Begegnung nicht so sehr darum, dass wir uns den Nikodemus anschauen. Man könnte sagen, er ist ein Platzhalter. Es geht wirklich darum, wie Jesus ihm begegnet, nicht wie Nikodemus Jesus begegnet. Aber es ist wichtig, welche Antwort oder welche Reaktion auf Jesus und die Begegnung er gibt. Und das ist etwas, was jeder und jede von uns letztendlich auch irgendwann tun muss. Jesus begegnet uns und du musst eine Antwort auf diese Begegnung finden. Und das tut Johannes hier ein Stück weit. Er öffnet das und gibt uns die Möglichkeit, darauf zu hören. Und so sagt er, Jesus muss erhöht werden. Also er spricht davon, dass Sünde und Gericht zusammengehören. Der Sündelohn ist der Tod. Aber Gott stellt Rettung zur Verfügung. So wie schon im Alten Testament, so auch jetzt durch Christus. Also, wie kann es geschehen? Wie kann man neues Leben haben? Nur durch den Sohn, der erhöht wird, der vom Himmel gekommen ist. Das heißt, das Leben, das wir uns nicht selbst geben können, schenkt Gott durch den erhöhten Sohn. Also Jesus sagt, ich muss sterben. Also für alle, die vielleicht dachten, irgendwie ist der Plan Gottes schiefgelaufen. Für alle, die vielleicht dachten, oh je, warum musste Jesus sterben ans Kreuz? Hätte man das denn nicht anders machen können? Gott sagt, das ist mein Ratschluss, mein Plan von Anfang an. So will und werde ich retten. Das heißt, Jesus wusste von Anfang an, dass er gekommen ist, um zu sterben. Das ist die Aufgabe des Sohnes. Er muss erhöht werden, und zwar in zweifacher Art und Weise. Ans Kreuz gehen, die erste Erhöhung, der Tod, und Auferstehung und Himmelfahrt, die zweite Erhöhung, das Setzen zu Rechten Gottes. Und so kommen wir zu unserem dritten Punkt. Jesus offenbart Gottes Liebe. Und wie? Durch den Sohn, den er schenkt. Also es ist Gott, der seinen Sohn gibt, damit wir leben können. Das ist der Vers, den wahrscheinlich so gut wie jeder kennt, Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Warum tut Gott das also? Warum kommt der Sohn? Warum wird er erhöht? Warum musste er sterben? All das, damit du neues Leben bekommen kannst und Rettung erleben darfst. Gott liebt, Gott gibt und Gott sendet. Also das Evangelium beginnt bei Gott. Es beginnt nicht bei dir oder mir, es beginnt nicht bei meinem Suchen und nicht bei deinem, sondern es beginnt dort, wo Gott der Handelnde ist. Weil wir neues Leben brauchen, schenkt Gott uns neues Leben. Aber wie gesagt, das ist nichts, was in irgendeiner Form du dir geben oder nehmen kannst. Und es ist auch nichts, was Gott dir aufzwingt, sondern die Entscheidung musst du selbst fällen. Das heißt, hinter all dem steht der liebende Gott und Jesus ist die Offenbarung dieser Liebe. Und der Sohn ist der Scheidepunkt. An ihm entscheidet sich Gnade und Gericht. Er sagt hier, die, die den Sohn nicht annehmen, die sind schon gerichtet. Aber die, die den Sohn angenommen oder annehmen werden, die werden in Ewigkeit nicht gerichtet werden. Denn ihr Gericht fand letztendlich am Kreuz statt. Das heißt, das Licht dieser Welt ist gekommen, aber die Finsternis nahm sie nicht auf. Das ist die Entscheidung, die wir fällen mussten irgendwann, jeder für uns, oder noch fällen müssen. Nimmst du dieses Licht an, diesen Sohn an, oder nicht? Und so beschreibt Johannes, in ihm war das Leben, in Johannes 1, in Johannes 3, ewiges Leben gibt dieser Sohn. In Johannes 1, aus Gott ist er geboren. In Johannes 3, von oben aus Geist darfst auch du geboren werden. In Johannes 1, der Sohn offenbart Gott. in Johannes 3, der Sohn kommt, weil er gegeben wurde, um erhöht zu werden und Rettung zu bringen. In Johannes 1, Licht dieser Welt, Licht für diese Welt. In Johannes 3 wird dieses Licht entfaltet und du musst eine Entscheidung fällen. Das Licht ist in diese Welt gekommen. Das heißt, das Leben steht vor einem Menschen. Es ist Jesus. Es steht vor Nikodemus. Er braucht dieses Leben. Und dieses Licht kommt in die Finsternis. Der Sohn steht vor einem Mann, der ihn zunächst nur als Lehrer kennt. Jetzt muss er die Entscheidung fällen, glaubt er, dass er der Sohn ist. Denn der Glaube ist es letztendlich, der rettet, und der Unglaube ist es letztendlich, der verdammt. Nikodemus kam wissend. Wir wissen. Er meinte zumindest zu wissen. Weißt du, wer Jesus ist? Johannes zieht so gesehen den Vorhang ein Stück weiter auf und entfaltet, wer dieser Sohn ist, dass er tatsächlich vom Himmel gekommen ist. Das heißt, es ist eigentlich eine gute Apologetik, also eine gute Auslegung, dass dieser Jesus tatsächlich Gott ist. Dass er tatsächlich Mensch wird, dass er tatsächlich das Licht der Welt ist und dass nur in ihm Leben ist. Denn er ist das Leben. Und nur wer das Leben hat, kann es geben. Jetzt predige ich diese Predigt aber zu vielen, die Jesus schon längst angenommen haben, die ihn schon längst kennen, die vielleicht auch das Evangelium kennen. Aber wisst ihr, dass die Bibel eigentlich immer wieder uns dazu aufruft, in Erkenntnis zu wachsen? Dass sie uns immer wieder aufruft, die Herrlichkeit dessen, was Jesus ist, was er getan hat, immer mehr zu erkennen. Denn von diesem Leben und dieser Kraft, von der er spricht, ist nicht ein einmaliges Ereignis, das einmal geschehen ist und fertig. Sondern wenn du Leben bekommen hast, dann wirst du und dann darfst du leben. Das heißt, entweder wir haben Leben bekommen und leben, oder wir haben das Leben nicht bekommen und sind tot. Das gilt dir auch heute. Das Evangelium gilt auch uns, die wir schon Kinder Gottes sind. Dass wir erkennen, dass dieser Christus durch den Geist in uns lebt. Dass er in uns wirkt und dass er in uns nicht nur das Leben gewirkt hat, sondern dass er auch alles Weitere wirkt, so beschreibt es Petrus, dass nicht nur zur Rettung dient, sondern zu einem Leben, das Gott ehrt. Zu einem Leben, das auf Gott ausgerichtet ist. Und so frage ich dich als langjähriger Christ vielleicht, siehst du noch diesen Christus, so wie er hier offenbart wird? Manchmal kommt der Alltag dazwischen, manchmal kommen viele Dinge dazwischen, die uns ein Stück weit diesen Vorhang wieder zuziehen. Und ich möchte dir Mut machen, in das Wort Gottes zu blicken, ihm wieder neu zu begegnen und ihn so zu sehen, wie Johannes ihn hier offenbart, durch das Wort. Wie sich Jesus Christus selbst offenbart durch das Wort. Oder vielleicht verlässt du dich auch darauf, dass du sagst, ich bin Mitglied dieser Gemeinde oder wenigstens komme ich jeden Sonntag. Herkunft alleine nützt gar nichts. Also wenn Herkunft was nützen würde, dann wäre Nikodemus gut dabei. Das richtige Volk, die richtige Haltung, denn der Pharisäer, der war richtig fest davon überzeugt, wir müssen Jesus nachfolgen, wir müssen dem Wort gehorchen. Also er war sehr dafür zu gehorchen. Aber Jesus sagt, das nützt dir gar nichts, denn du musst von neuem geboren werden. Und dann rufe ich dir das zu. Wenn du diesen Jesus noch nicht als Sohn Gottes und persönlichen Retter angenommen hast, dann brauchst du es, denn nur so bekommst du ewiges Leben. Oder vielleicht bist du einer, der zweifelt, der denkt, bin ich überhaupt gerettet? Ist es wirklich so, dass mir neues Leben geschenkt ist? Dann möchte der Text dir Mut machen, dass es nicht an dir hängt, ob du gerettet wirst oder nicht. Nicht an dem, wie du dir das alles vorstellst oder ob du in deinem Inneren dir Sorgen machst oder nicht, sondern es hängt letztendlich an dem erhöhten Christus. Und wenn du erkannt hast, dass du Sünder bist und wenn du dich Jesus zugewandt hast und erkannt hast, er ist tatsächlich der, vom Himmel gekommen ist. Er ist tatsächlich derjenige, der das Sündelamm ist, das die Sünde der Welt auf sich genommen hat. Und du das persönlich für dich angenommen hast, dann darfst du sicher sein. Denn nicht du bist der Garant dafür, ob du gerettet wirst, sondern es ist Christus der Garant dafür. Und das heißt in der Bibel, in Ewigkeit werden wir nicht gerichtet werden, alle, die wir in Christus Jesus sind. Also die Rettung liegt nicht in der Stärke meines Glaubens, sondern die Rettung liegt in dem Glauben an das Evangelium, dass er tatsächlich Sohn Gottes ist und dass ich gerettet bin, weil ich als Sünder mich ihm zuwende. Nikodemus kam des Nachts zu Jesus und meinte zu wissen. Und Johannes lässt ihn und uns sehen, wer dort wirklich vor ihm steht. Der Sohn Gottes, den Gott aus Liebe gegeben hat, damit verlorene Menschen leben. Und ich möchte dich auffordern, schau auf diesen Jesus, vertraue diesem Jesus, denn in ihm ist das Leben. Das ist die erste Begegnung, die uns Johannes hier entfaltet. Und ich bin gespannt auf die weiteren Begegnungen, denn in jeder Begegnung wird ein Stück mehr entfaltet, wer dieser Jesus wirklich ist. Und je mehr ich erkenne, was das eigentlich bedeutet, nicht nur in diesem Wort, sondern für mein Leben bedeutet, desto mehr werde ich befähigt, durch den Geist Gottes zu vertrauen, mein Glaube wird wachsen und vor allen Dingen der Gehorsam. Amen. Lasst uns diesen Gott Lob singen.